Muss ich da nicht rumhampeln. Ja, danke für die Anmoderation. Ich steige am besten gleich ein. Es geht letztendlich darum, einen kleinen Exkurs zu bieten über ja, die metahistorischen, religiösen, mythologischen Aufladungen von Herrschaft, vor allem in der deutschen Geschichte. Die Renaissance offen mythischer und religiöser Bezüge ja auch im internationalen politischen Diskurs kaum mehr zu übersehen ist. Und von ihr zeugen etwa die heftigen Anfeindungen, denen sich beispielsweise Angela Merkel 2009 von konservativer Seite ausgesetzt sah, als sie den Papst in der Affäre um die Pius-Bruderschaft kritisierte. Ebenso zeugen davon auch Debatten, die immer wieder durchs Feuilleton geistern, um die Verankerung des christlichen Gottes in der europäischen Verfassung beispielsweise oder eine mögliche Verschärfung des sogenannten Blasphemiegesetzes, also dem Paragraphen 166 des Strafgesetzbuches. Also alle diese aufblitzenden Elemente weisen darauf hin, dass Religion und mythologische Bezüge im politischen Diskurs wieder an Bedeutung gewinnen. Im außereuropäischen Raum erhebt zudem der Islam Anspruch auf die Ausübung religiös fundierter Herrschaft. Das zeigt sich dort dann vor allem in der Implementierung eines religiös grundierten Rechtssystems, der Scharia. Aber auch evangelikale Strömungen in den USA oder auch nationalreligiöse Strömungen beispielsweise in Israel oder hier sehr unbekannt in Indien, ist das sehr stark, machen einen religiös grundierten Anspruch auf weltliche Herrschaft geltend. Nicht wenige Stimmen beschwören seit spätestens dem 11. September, denke ich, auch einen religiösen Weltkonflikt, der gewissermaßen an die Stelle der alten Blockpolarität West-Ost getreten ist. Und die Forderung nach Respekt vor religiösen Gefühlen gehört daher im Feuilleton heute zum guten Ton. Mit ihnen verbundene gesellschaftspolitische Forderungen, die lange Zeit mindestens als rückständig kritisiert worden wären, scheinen also nach wie vor wieder und mehr politikfähig zu werden. Ich werde mich im Folgenden darum bemühen, Religion vor allem als eine Quelle autoritärer Gesellschaftskonzeptionen herauszuarbeiten, also die Absicherung von Autorität durch den Mythos hier darzustellen. Dabei werde ich auch immer wieder auf jene politische Kraft zu sprechen kommen, die aus dieser Argumentation schon sehr früh ihre Daseinsberechtigung zog, nämlich den politischen Konservatismus. Es geht also um die Berufung auf Werte im politischen Diskurs, die außerhalb der Geschichte und der Gesellschaft stehen und die ihre höhere Herkunft verleiht ihnen in der Politik dann absolute Autorität, und dies sind sogenannte metapolitische Werte. Daher wage ich zunächst einen kleinen Exkurs in die Geschichte der Metapolitik, vor allem in Deutschland. Grundsätzlich dient die metapolitische Spekulation dem Zweck, bestimmte Inhalte aus dem Bereich des Politischen und damit aus dem Bereich des Verhandelbaren herauszuhalten. Europa war eben jene politische Kraft, die sich seit der Aufklärung hauptsächlich mit der Verneinung des Politischen befasste, ja der Konservatismus. Und die Hochzeit des Konservatismus war ja das 19. Jahrhundert. Das Element, auf der sich dieser Konservatismus maßgeblich, vor allem in Deutschland, berief, war das Unpolitische, also die außerhalb des menschlichen und historischen und gesellschaftlichen Einflusses stehenden sogenannten ewigen Werte. Das barg natürlich auch Konflikte, da das 19. Jahrhundert von einer starken Säkularisierung gekennzeichnet war und jetzt vor allem der Nationalstaat jene sinnstiftende Position für sich beanspruchte, die zuvor von der Kirche gehalten worden war. Das Ergebnis dieser Konkurrenz war schließlich ein Nationalismus, der bereits im wilhelminischen Deutschland deutliche Züge einer Säkularreligion annahm. Es war dann ausgerechnet Thomas Mann, der gegen Ende des Ersten Weltkriegs in seinen vielleicht bekannten Betrachtungen eines Unpolitischen die Kategorien des Metapolitischen in das 20. Jahrhundert hierüber zu retten trachtete, um die, wie er es nannte, geistig-politische Invasion des Westens so vollkommen zu vereiteln wie die militärische durch die Truppen des deutschen Heeres. Also er hat die Betrachtungen eines Unpolitischen noch in der Erwartung des deutschen Sieges geschrieben und hat seine Aufgabe darin gesehen, weil er zu alt für die Front war, sozusagen den geistigen Krieg an der Heimatfront zu führen und die diese Invasion, die von den Soldaten des Kaisers in den Schützengräben abgewehrt werde, sozusagen ja, aus seiner Warte eben geistig-politisch abzuwehren. Und auch wenn Mann selbst bald vernünftig werden sollte und nicht weiter Teil daran hatte, so gab er doch in seinen Betrachtungen die Marschrichtung vor, der die ultranationalistische Rechte dann in den Weimarer Jahren auch folgen sollte, nämlich weg vom Westen, weg von der Kultur der Rationalität und Demokratie, hin zum Osten, dem Mythos und der Autorität des ewigen Reiches. Selbst gemessen an der wilhelminischen Politik war das ein bemerkenswerter Rückgriff auf den Mythos, und zu diesem Rückgriff der Politik auf die metapolitische Spekulation schreibt Raimund von der Busche in seiner Arbeit über den Konservatismus in der Weimarer Republik, die ich sehr empfehlen kann. Ich zitiere: Der metapolitische Standpunkt schien einen Hintergrund bieten zu können, von dem die Suggestion ausging, umfassender, damit auch bedeutender als der politische zu sein. Durch den Anspruch, erst vom metapolitischen Anspruch aus den politischen Begriffen ihren eigentlichen Sinn und ihre wahre Bedeutung zu verleihen, schien das Politische mit dem Metapolitischen ausgehebelt werden zu können. Und merken wir uns hier dieses Aushebeln des Politischen als das Geheimnis der Metapolitik und stellen fest, die Metapolitik zielt natürlich direkt auf die Politik. Und schon aus diesem Grund strebt autoritäre Herrschaft stets nach Entsäkularisierung. Der Konservatismus im 19. Jahrhundert hat es noch einfach mit seinen metapolitischen Bezügen. Nach 1815 galt sein Bestreben zunächst ja der Wiederherstellung und Legitimation der Macht europäischer Herrscherhäuser. Das notwendige Fundament dazu lieferte die Kirche. Das klassische Bündnis von Thron und Altar existierte sowohl in protestantischer Prägung, also denken wir an Preußen beispielsweise, da war ja der Protestantismus de facto Staatsreligion, in einem ausgesprochenen Konflikt mit dem Katholizismus, aber auch in katholischer Ausführung, denken wir an das an die französische Restauration im 19. Jahrhundert, die stark katholisch geprägt war. Mit Hegel war dann der Gedanke eines metahistorischen Endzweckes noch in die Philosophie der Geschichte gekommen, und in seinen Worten ist der Endzweck das, Zitat, was Gott mit der Welt will. Nach Hegels Vorstellung war das übrigens noch die Idee der Freiheit. Und diese Idee der Freiheit galt es jetzt mit der Idee, in der Restauration wiedererweckten Idee der legitimen Herrschaft zu verknüpfen. Und Karl Mannheim zeichnet in seiner klassischen Schrift über den Konservatismus, die bereits 1925 erschienen ist und äußerst lesenswert auch ist, wie das konservative Denken auf diese Herausforderung der Selbstbestimmung reagierte, also wie die Idee der Freiheit sozusagen vermorpht wird mit der Idee der Legitimität. Denn zunächst dienten dem aufstrebenden Bürgertum der Staat noch als Substitut des persönlichen Herrschers. Der abstrakte Freiheitsbegriff erfuhr mit dem Staat und unter Rückgriff auf Hegel dann nach Mannheim auch eine klare Konkretion. Zitat, man ist frei, indem man den Willen der Ganzheit des Staates in sich aufnimmt. Also so stellt Karl Mannheim sozusagen diese Synthese dann sehr treffend dar. Und aus dieser Dialektik resultiert auch bis heute der Glaubenssatz wirklich jeder autoritären Strömung, dass es eben Freiheit nur als Bindung gibt. Die Form dieser Bindung ist der Staat, ihr Rahmen, die Metapolitik, also konkret die als ewig betrachteten Werte, Geschichte, Religion und Nation. Wie reagiert jetzt aber ein metapolitisch abgesichertes konservatives Gefüge auf reale, vorhandene gesellschaftliche Dynamiken? Also in den restaurativen Phasen des 19. Jahrhunderts versuchte man, die Gesellschaft letztendlich in einer Art politischer Schockstarre zu halten. Das war möglich, denn metapolitische Orientierungen sind eng an archetypischen Stilisierungen des Gesellschaftlichen gebunden. Diese Archetypen sollten zeigen, dass alles an seinem rechten Platz zu sein hatte, um die Stabilität des Ganzen zu wahren. Archetypische Stilisierungen kamen dann besonders in den ständestaatlichen Gesellschaftsmodellen zu tragen, die sich dann vor allem im Übergang im 20. Jahrhundert nochmal radikalisieren sollten und die vor allem in der Kulturkritik des ausgehenden 19. Jahrhunderts formuliert wurden. Die darin auftretenden Archetypen sind dabei bereits deutlich als Reaktionen auf die Erschütterung der Lebenswelten durch die Moderne zu erkennen. Es sind beispielsweise das Land, also das Land als Archetyp versus die Stadt. der Bauer, der Arbeiter, der Soldat, der Fürst, der Adel. Also das sind archetypische Stilisierungen, die sehr, sehr gewichtig im politischen Diskurs dieser Zeit dann sein sollten. Das sind alles Idealtypen mit Ewigkeitswert, die den Bestand des längst gefährdeten Gesamtgefüges suggerieren sollten. Diese archetypischen Muster setzen sich dann in den klaren Rollenaufteilungen festgefügter Familienbilder fort und haben ihre Entsprechung dann in Archetypen der Vater. Also hinter dem Begriff des Vaters steht eine ganze Lawine an Rollenvorstellungen natürlich. Die Mutter, die Söhne oder der Sohn, die Töchter und so weiter. Alle haben ihren festen Platz weniger als Individuen, sondern durch ihre Stellung im Gesamtgefüge der Ordnung. Sie können diesen festen Platz dann allenfalls im Rahmen des Vorgegebenen verlassen. Dann wird eben die Tochter zur Mutter oder der Vater wird zum Oheim. Aber es sind doch recht eng vorgegebene Bahnen. Und als Referenz für diese Ordnung dient zunächst der Wille Gottes. Die archetypischen Stilisierungen fanden ihre Entsprechung auch im politischen Diskurs. Das arbeitet in der genannten Schrift Raimund von der Busche aus. Ich möchte im Folgenden einige Beispiele dafür ausführen. Insbesondere geht es mir um die metapolitischen Begründungen für das Deutsche Reich, das weniger als Staatsform, sondern ebenfalls als ein politischer Archetyp verstanden wurde. Und wenn Sie jetzt denken, das ist doch alles 19. Jahrhundert, dann schauen Sie einfach mal in die Presse der äußersten deutschen Rechten und diese Archetypen und auch der Reichsbegriff bestehen bis heute ungebrochen fort. Es hat also alles nach wie vor Aktualität. Denn das Modell der Ausführung eines höheren Plans in der Geschichte ließ sich ja auch auf Völker und Kulturen kollektiv erweitern. Die dem Idealismus entlehnte Konstruktion der Volksgeister kehrte auch in einem neuen Gewand, nämlich der Völkerpsychologie, in den Schriften völkischer und neunationalistischer Autoren wieder. Möller van den Broeks Theorie von den jungen und alten Völkern diente ebenso wie Oswald Spenglers Konstruktion jahreszeitlicher Zyklen in der Weltgeschichte vor allem dazu, den Führungsanspruch der Deutschen und der Hinweis auf metahistorische oder überhistorische Determinationen zu untermauern. Ein zentraler Begriff dieser deutschen Geschichtsmythologie, dem sich religiöse mit politischen Motiven vermengen sollten, war eben jener des Reiches. Als einzig dem deutschen Wesen gemäße politische Form war dieses ewige Reich dann eben der Rahmen, in dem der höhere Auftrag des Deutschtums in der Welt umgesetzt werden sollte und nur konnte. Dabei war natürlich der Reichsbegriff an die autoritäre Form gebunden. Die Materialisierung des deutschen Volksgeistes in der Geschichte hatte in dieser Lesart zum Obrigkeitsstaat zu streben und eben nicht zur Demokratie. Das ist übrigens ganz interessant, weil es in dieser Zeit auch andere Modelle gibt. Ich befasse mich im Moment mit einem anderen Projekt, mit den Schriften von Moses Hess. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, das war gewissermaßen der Mann, der aus Friedrich Engels einen Kommunisten gemacht hat, also ein Kampfgefährte und Stichwortgeber von Marx und Engels, rheinländischer Frühdemokrat, Frühsozialist in Bonn gebürtig und der im Alter ein bisschen aus Frustration, nicht nur ein bisschen, also aus Verletzung, weil er auch von seinen Kampfgefährten immer wieder als Jude antisemitisch angegriffen wurde, dann eine etwas merkwürdige und sehr krude Theorie einer jüdischen Rasse entwickelt. Das wird ihm heute natürlich sehr stark angekreidet. Nur ist hochinteressant, dass bei Hess die jüdische Rasse ganz direkt an Demokratie und Sozialismus gebunden ist. Das kann man natürlich als Humbug, diesen ganzen Rassengedanken und so weiter, als Humbug verwerfen. Das ist natürlich auch sehr viel Geist der Zeit. Aber ich finde das schon interessant, dass es eben auch diesen Gedanken gab. Also dass es Leute gab, die einige Jahrzehnte vor den deutschen völkischen Autoren zwar mit einem ähnlichen Vokabular, nämlich einer Rassenbegrifflichkeit, zu völlig anderen Schlüssen kamen, nämlich, dass es ja einen demokratischen Geist auch geben kann. Und da hat eben diese deutsche, natürlich hochgradig antisemitisch und reaktionäre Ausformung des Diskurses einen völlig anderen Weg, nämlich einen obrigkeitsstaatlichen Weg eingeschlagen. Am deutlichsten wurde diese Vorstellung in der 1923 durch Möller van den Broek popularisierten Formel vom Dritten Reich, das war ja der Titel seines Hauptwerkes, der dann, wie wir wissen, Karriere gemacht hat. Eine zentrale Quelle dieser Trinität der drei Reiche war dabei das Christentum, etwa durch den Gedanken vom Dritten Rom, der dann wiederum dem orthodoxen Christentum, also dem der Ostkirche entlehnt war. Also das funktionierte so. Rom als erstes Reich, Byzanz als zweites und das dritte ist dann das zu erringende Reich. Möller hat das über seine Dostojewski-Übersetzungen sozusagen aus der östlichen Mythologie geholt. Dazu kam die Eschatologie des mittelalterlichen Theologen Joachim de Fiore von den drei Zeitaltern, Zeitalter des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes als das Zeitalter der Erlösung und schließlich die Beschwörung des ewigen Reiches der Deutschen, in denen also diese Eschatologien, die noch stark religiös geprägt sind, dann wirklich ganz konkret politisch ausgemünzt werden. Durch diese religiös-mythologische Verwurzelung war der Reichsbegriff mit einer wesentlich tieferen Bedeutung ausgestattet als ein einfacher Staatsbegriff. Als metahistorische Größe kam dem Reich im Unterschied zum Staat eine Art ewige Gültigkeit zu. Denn wenn sich die Legitimität des Staates ja in seiner Funktionstüchtigkeit, also ganz materiell begründet und mit ihrem Zerfall auch untergeht, so besteht die Legitimität des Reiches auch dann fort, wenn es keine der ihm zugedachten Funktionen mehr zu erfüllen vermag. Und das ist genau der Punkt, warum es sogar bis heute also merkwürdige rechtsradikale Sekten gibt, die sich als Reichsbürger bezeichnen. Denn das Reich als äußere Form des Deutschtums steht über seiner staatlichen Funktionalität, über Geschichte und Politik in dieser Lesart. Das ist also ein Mythos. Wie Herfried Münkler darstellt, war seit dem Mittelalter der Reichsbegriff auch mit einer Erlösungs- und Heilserwartung verbunden, ähnlich dem Mythos übrigens eines Erwachens des deutschen Kaisers im Kiffhäuser, also auch ein bis heute gepflegter Mythos, dass Barbarossa dann wieder aufwachen wird und die deutschen Heere siegreich an das Endziel der Geschichte führen wird. Es gibt bis heute diesen Kiffhäuserbund und andere, die sich dort treffen und feiern. Das ist so ein bisschen burschenschaftlich angehaucht. Der Gedanke einer Wiedergeburt des Reiches war also in eine Geschichtstheologie eingebettet, die seine Auferstehung mit der Vollendung der Bestimmung der Deutschen in der Welt verband. Schon der mittelalterliche Mythos des Sacrum Imperiums besagte, dass, Zitat, das fortbestehende Kaisertum der Deutschen könne die Welt, nur das fortbestehende Kaisertum der Deutschen könne die Welt vor schrecklichen Verwüstungen und Verheerungen und schließlich der Herankunft des Antichristen bewahren. Also das ist die mittelalterliche Mythologie, die in den modernen Reichsbegriff dann übertragen werden soll. In der Romantik erfüllte also diese mittelalterliche Reichsidee die Funktion einer Gegenidee zu 1789. Da wurde dann natürlich gegen die Aufklärung dann die gesamte Schwere des deutschen Mittelalters gestellt. Aus diesem Grunde stellen übrigens auch in den Debatten der äußerst deutschen Rechten bis heute Preußen und das Reich zentrale Orientierungen dar als sinngebende Mythen. Und dafür muss man eigentlich nur mal die junge Freiheit aufschlagen, auf die ich später nochmal zu sprechen komme, wo also gerade diese Mythen dann doch immer wieder beschworen werden. Weitere mythische Aufladung des Nationalen hat es ja seit der Reichsgründung 1871 gegeben, als der Nationalismus eben zu einer Art deutscher Säkularreligion erhoben wurde. In der imperialen wilhelminischen Politik ging es nun darum, diesem Reich auch zu seiner Weltgeltung zu verhelfen. Auch während der 20er Jahre sollte das Reich als einzige legitime deutsche Form, als ein offensives, die gesamte nationale Rechte integrierendes Symbol gegen die Weimarer Republik dienen. Doch nun hatte sich die rechtshegelianische Geschichtsdeutung mit den völkischen zu einer neuen aggressiven Mischung zusammengefunden. Der Kaisergedanke war zum einen dem einer starken nationalen Führung gewichen. Diese hatte jetzt die Aufgabe der Deutschen, also diese Führung hatte jetzt die Aufgabe der Deutschen in der Weltgeschichte zu vollenden. Und außerdem, und das ist wichtig, zeichnete sich eine weitere Verschiebung an. Nämlich die vorgegebene Form des Deutschen wurde nicht mehr nur auf seine gesellschaftliche Verfasstheit, also auf die Form des Reiches bezogen, sondern fand auch seine Ausweitung ins Biologische. Diese vorgeblich natürliche Determination des Rassenschicksals wurde eine weitere Konstruktion metapolitischer Bestimmungen. Durch die damit geleistete Integration des Biologischen in den Mythos, also es geht hier um den Rassenmythos, den Ariermythos, den Blutsmythos, der ja spätestens ab Weimar in der gesamten Rechten und dann auch gesamtgesellschaftlich zum Durchbruch kommt, der natürlich bis ins 19. Jahrhundert zu verfolgen ist. Durch die damit eben geleistete Integration des Biologischen in den Mythos wurde zudem eine zentrale Kraft des Säkularismus ausgeschaltet, nämlich die Naturwissenschaft. Also man konnte sozusagen naturwissenschaftliche Elemente damit in die Mythologie integrieren. In der Hochphase der Reichsliteratur gegen Ende der Weimarer Republik ging es dann um weit mehr als nur um die Diskussion über das historische Erbe des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation. Es ging um eine grundsätzliche Opposition zur westeuropäischen Kultur des öffentlichen Rechts, vor allem aber des rationalen Verfassungsstaates. Und die verbreitete Wahrnehmung Weimars als ein profanes Gebilde, ohne höhere Wein, also als ein Interregnum, also eine schreckliche kaiserlose, führerlose, herrscherlose Zwischenzeit, diente vor allem der Delegitimierung der republikanischen Verfasstheit der Republik. Ohne metapolitisches Fundament und ohne eigene Mythos hatte Weimar in den Augen seiner Feinde eben keine Existenzberechtigung. Als reine Zwischenzeit verballhornt sollte der Anspruch auf eine baldige Ablösung durch ein legitimeres Herrschaftsmodell, und das war eben dann wieder das Reich, erhoben werden. In diesem Herrschaftsmodell sollte das deutsche Wesen mit seiner äußeren Form harmonieren, ein autoritärer Staat als Hüter sowohl des sozialen wie auch der biologischen Form des Deutschtums. Hier zeigt sich also vor allem nach dem Zusammenbruch des Wilhelminischen Reiches, nahm die deutsche Rechte intensiv den Einbruch des Gesellschaftlichen in diese durch Archetypen strukturierte ideale Ordnung wahr. Dies lässt sich als die rechte Diskussion sozusagen um die Entfremdungsthematik begreifen, die sich weniger um das Verhältnis des Produzierenden und die von ihm geschaffenen Werte drehte, sondern um die Entwurzelung des Menschen, also das Verlassen der vorbestimmten Bahnen, das Abschütteln der Autoritäten des Mythos. Ich finde das ziemlich interessant, dass es tatsächlich eine sehr ausgeprägte Entfremdungsdebatte im radikalen Nationalismus gab, die sich darum gedreht hat, dass der Mensch aus seiner Mythologie herausgerissen wird. Und das ist sowohl religiös gemeint als auch im Sinne der nationalen Mythen, die ja sehr religiös aufgeladen sind. Und da tatsächlich auch der Begriff der Entfremdung auftaucht. Allerdings zeichnet sich jetzt zugleich ein weiterer Schritt ab, nämlich die Integration des Mythos in die Moderne. Die Avantgardisten des neuen Nationalismus, wie Möller van den Broek, den ich schon nannte, Ernst Jünger, der ja sehr bekannt ist, und auch Oswald Spengler, reagierten schon sehr früh darauf mit der Mythisierung der Technik, also der Integration industrieller Lebenswelten in das metahistorische Denken. Das ist genau der Punkt, wo wir den Bereich des klassischen konservativen Denkens dann verlassen, als die Industriemoderne in die Mythologie integriert werden kann. In ihren Texten verbanden sie technische Hochentwicklungen mit der autoritären Gesellschaftsform. Dieser Schritt der Zusammenführung von Mythos und Moderne im autoritären Gewand, die Entwicklung moderner Mythen zur Konsolidierung von Herrschaft, sollte dann auch zum Kennzeichen später des Faschismus werden, der sich sozusagen direkt aus dieser Strömung ableiten lässt. In ihm war die nationale Wiedergeburt eben kein konservatives Vertrauen mehr auf den göttlichen Plan, sondern formierte sich dann in einem Angriff. Die Geschichte vollzog sich nicht mehr, wie das noch im konservativen Denken des 19. Jahrhunderts stattgefunden hatte. Sie musste zurückerobert werden im Namen der Mythen. Gott wurde, wenn man also so will, zur Kriegsbeute seiner Anhänger. Mit der Entwurzelung des Subjektes und der Herrschaft, der Technik, wollte man jetzt selber Herr werden durch den Lobpreis der schöpferischen Zerstörung, wie das beispielsweise im Futurismus sehr ausgeprägt der Fall ist. Also der Futurismus, der ja einen merkwürdigen Kult der technischen Dynamik und Destruktivität entfaltet und wirklich diese schöpferische Zerstörung. Also Mafaka, der Futurist beispielsweise, ist ein interessantes Buch von Marinetti, das sich zu lesen lohnt, wo wirklich ein Kult der Zerstörung betrieben wird. Oder eben durch eine Art nationaler Pathogenese, also mit Möller van den Broek gesprochen, dass erst zu schaffen sei, was zu erhalten sich lohnt, also erst einmal der Schöpfung der Mythen, an denen man sich zukünftig orientieren will, da ja die alten ewigen Werte sich nicht als sonderlich beständig erwiesen haben. Auch das ist ein vollständiger Bruch, wo sozusagen das säkulare Element schon längst Platz genommen hat im Mythos und dass das alte Denken, konservative Denken des 19. Jahrhunderts eben abgelöst wurde. Der Einsatz der modernsten Technik wurde jetzt als Bestandteil des großen Schicksalsplanes gelesen, der die Deutschen dann wieder an die Spitze bringen sollte. Und die Säkularität des bürgerlichen Zeitalters, die sich wesentlich auf die Neuerungen der Naturwissenschaften gestützt hatte, war durch die so geschaffenen modernen Mythen infrage gestellt. der radikalisierte oder so radikalisierte Konservatismus hatte, anstatt unterzugehen, einen Weg gefunden, die technische Moderne nicht als Negation des Mythos zu sehen, sondern als eine Art Steigerung. Dergestalt technisch aufgerüstet und metapolitisch abgesichert, konnte eine neue Epoche autoritärer Herrschaft eingeleitet werden. Und das ist klar, wir bewegen uns jetzt, also sind in den 30er, 40er Jahren, in der Hochzeit des Faschismus. Also die Epoche, die einfache Restauration, wie sie aus dem 19. Jahrhundert bekannt war, überbot, nämlich die Moderne des Faschismus. In dieser Phase der Hochtechnisierung sollten eben jene Monumente der Mythe geschaffen werden, von denen Möller van den Broek dann auch in seinen Texten schrieb. Technische Errungenschaften, vor allem der Architektur, sollten Zeugnis geben vom überhistorischen Anrecht des wiedererstandenen Deutschen Reiches auf seine Herrschaft in der Geschichte. Und diese Synthese von Mythos und Moderne, von Metapolitik und Politik, wenn man will, als säkularisierte Form der nationalen Mythen, kennzeichnet den Abgang des alten Konservatismus und den Aufstieg einer modernen Rechten dann bis hin zum Nationalsozialismus. In den Reformulierungsversuchen des Konservatismus nach 1945 akzeptierten dann Theoretiker wie Arnold Gehlen, Hans Freier und auch Günter Rohmoser die Industriegesellschaft auch als Realität. Das war gewissermaßen, die konnten eben darauf aufbauen, das waren sehr aggressive neokonservative Theoretiker, die konnten eben auf diesem Fundus aufbauen, der geschaffen wurde von den Radikalisierern des konservativen Denkens in den 20er, 30er Jahren. Wo ich jetzt überhaupt nicht drauf eingehe, ist der ganze Bereich, wie sich das in Italien und auch bei den französischen Denkern, die ja noch eine viel stärkere katholische Prägung haben, sich eben das auch noch vollzieht und ja gerade Italien und Frankreich gewissermaßen die Wiege des romanischen Faschismus darstellen und da also auch die religiösen Elemente nochmal ganz stark in die säkulare, autoritäre, nationalistische Form einfließen. Dennoch findet sich also in Freyers Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, ein Bestseller von 1955, noch ein Kapitel über die Entfremdung, Masse und Anpassung. Da ist auch wieder dieser Entfremdungsbegriff, also wo die Entwurzelung versucht wird zu greifen als eben Verlust und Abschied der Mythen. Doch verschwanden in den konservativen Reorganisierungsversuchen der Bundesrepublik die mythischen Bezüge und die Beschwörungen der höheren Aufgaben des Deutschtums zunächst. Dies lag daran, dass man sich seit 1945 in eine Defensive gedrängt sah, die streng genommen auch erst mit der deutschen Wiedervereinigung endete. Nur langsam im Zuge von nationalen Souveränitätsdebatten, die ja nach 1989 immer stärker aufflammten, tasteten sich jene an die Reaktivierung vor allem nationaler Mythen heran, die zuvor Kohls geistig-moralische Wende nicht als weit genug gehend betrachtet hatten. Sie erkannten das Feld des Vorpolitischen als das Terrain, das es maßgeblich zu erobern galt. Und zur Reinstallation der metapolitischen Werte forderten sie ganz in der Tradition des neuen Nationalismus eben eine Kulturrevolution beziehungsweise, wie Rohmoser es nannte, eine Kulturgegenrevolution. Und nebenbei in diesen Kreisen, und das sind eben genau jene Kreise, die sich um Organe wie die Junge Freiheit, damals noch Kritikon, Weikersheimer Studienzentrum und so weiter scharten, in diesen Kreisen galt und durchaus gilt teilweise bis heute noch die Bundesrepublik als eben ein solches Interregnum, als eine herrscherlose Zwischenzeit, wie es auch die Weimarer Republik war. Der Philosoph Günter Rohmoser war in diesem Kontext sicher einer der bedeutendsten metapolitischen Strategen der bürgerlichen Rechten. Er war 1979 mit Hans Filbinger einer der Gründerväter des Studienzentrums Weikersheim in Baden-Württemberg und trat als Autor von Zeitschriften wie Kritikon und der Jungen Freiheit in Erscheinung. In seinem Buch Konservatives Denken im Kontext der Moderne bot er kurz vor seinem Tod 2006 folgende Diagnose, ich zitiere Rohmoser: Wenn wir die Kulturrevolution, mit der wir es heute zu tun haben, ansehen, steht man vor dem erstaunlichen Phänomen, dass der Teil der bürgerlichen Gesellschaft, der zwar Objekt und Opfer eines nun seit Jahrzehnten laufenden kulturrevolutionären Prozesses ist, dies in seinen Gründen und Konsequenzen nie begriffen hat. Das heißt, diese neue kulturrevolutionär geschaffene Lage ist so nah, dass sie übersehen wird. Also so Rohmosers Einschätzung der Lage sozusagen oder seine Diagnose der Zeit, vor allem nach 68. Nach Rohmoser bestand diese jetzt gegenrevolutionär aufzuhebende westliche Kulturrevolution nach 1945 hauptsächlich in der Verankerung dreier kritischer Axiome in der deutschen Gesellschaft durch nämlich die Frankfurter Schule. Frankfurter Schule habe durchsetzen können, die bundesrepublikanische Gesellschaft wäre erstens neototalitär, zweitens vernunftlos und müsse sich nach dem Niedergang des Dritten Reiches historisch erst neu bestimmen. Rohmoser beklagt, dass wegen der angeblichen Definitionsmacht der kritischen Theorie mit der Demokratisierung nach 1945 nicht die Nationalgeschichte mehr weitergeführt werden konnte, sondern diese auch zu einem revolutionären Projekt der Wiederaneignung und Reflexion geworden sei. Und es ist ja klar, dass die Reflexion sozusagen dem Mythos, auf dem in diesem Denken Nationalgeschichte aufzubauen hat, völlig feindlich gegenübersteht. Adornos Diktum von Auschwitz als historischen Bruch habe, so Rohmoser, den Deutschen ihrer historischen Substanz und damit der nationalen Identität beraubt. Er sieht die Deutschen als die Opfer eines Projektes, die, und hier verweist er dann natürlich auf die Schriften Herbert Marcuses, die eben durch eine Kombination der kritischen Theorien mit der Psychoanalyse, die bis ins Vorbewusste der menschlichen Antriebe und Sehnsüchte vorstieß, zum Teil unbemerkt, aber von der Antriebsstruktur her verändert und zu anderen Menschen gemacht werden sollten. Also er sieht, das ist so eine leicht paranoide Vorstellung Rohmosers, er sieht den großen Weltenplan der Re-Education, dann umgesetzt durch die kritische Theorie und natürlich als weiterer Schritt umgesetzt durch die Studentenbewegung, die natürlich ganz perfide zielt auf die innersten Triebkräfte des Eros, deswegen muss die Psychoanalyse da noch reingebracht werden, und die letztendlich aus den deutschen Menschen andere ihrer historischen, mythisch aufgeladenen Gestalt völlig beraubt wurden. Also ganz ein Projekt der Umwandlung des Menschen letztendlich. Das ist also der Vorwurf, und da ist Rohmoser nur ein Prototyp, das findet man in der gesamten Publizistik dieser neuen Rechten. Das Ergebnis dieses Prozesses war nach Rohmoser, dass zunächst die Universitäten, dann die Schulen und schließlich vor allem die Familien zu Orten wurden, in denen nicht mehr die Einbindung in das Tradierte geübt wurde, sondern die Kinder und Studierenden sich emanzipieren sollten. Es gehörte, so klagt Rohmoser mit Hinweis auf die Familienpolitik seit Helmut Schmidt, Zitat, von Anfang an zu dieser kulturrevolutionären Bewegung der Wille, die traditionelle bürgerliche Familie aufzulösen. Also das hätte ich jetzt von der Sozialdemokratie unter Helmut Schmidt gar nicht so erwartet, aber das ist also die Diagnose Rohmosers, wenn er die Familienpolitik der 70er Jahre anschaut. Damit seien alle metapolitischen Bezüge aus der Gesellschaft verdrängt worden, mit eben die Archetypen, also alle geschichtsbildenden Kräfte wie Nation, Religion, Überlieferung und Tradition sind eben abgeschafft worden. Man habe sich, so Rohmoser, ganz und gar dem wirtschaftlichen Wachstum verschrieben. Das geht bei ihm so weit, dass er die CDU zu einer vulgärmarxistischen Partei erklärt. Das gibt es eine wunderschöne Rede von ihm in Weikersheim. Ich gehe in meinem aktuellen Büchlein da auch drauf ein. Der Mythos also sei verschwunden und mit ihm die Metapolitik vollständig aus der Politik gedrängt worden. Also man könnte meinen, das sei alles doch ein sehr erfreuliches Projekt gewesen, wenn Rohmoser denn recht gehabt hätte. Dieser durch die Frankfurter Schule zu verantwortende Zerfall zeichnet sich für Rohmoser an allen Fronten ab. Und das sind dann natürlich so die üblichen Geschichten. Das Schwinden der klassischen Rollenbilder, die Frauenbewegung, die Schwulenbewegung, der Rückgang der deutschen Geburtenrate, kurz also der durch Dekadenz indizierte biologische Zerfall der Deutschen. Und diese Sachen, die ich hier referiere, hat Rohmoser eben nicht in den 50er oder 60er Jahren geschrieben, sondern wie gesagt, 2006 kommt das alles nochmal aufs Tapet. Und ich finde sehr spannend daran, alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, diese ganze Kette, also vor allem der durch Dekadenz indizierte biologische Verfall der Deutschen, wird dann von Herrn Sarrazin wieder aufgegriffen, um das nur kurz anzuspielen. Dass also da die Dekadenzdiskurse in Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, letztendlich aufgegriffen werden. Das ist jetzt ein Moment für den Werbeblock, das habe ich in diesem Büchlein dann ausgearbeitet. Ne? Nicht zufällig tauchen hier wieder die archetypischen Stilisierungen als Mittelpunkt der Sehnsüchte auf. Diese wiegen umso schwerer, da mit dem Islam eine Herausforderung dann im eigenen Land stünde, der man ohne die neue nationale Identität und ohne diese archetypischen Stilisierungen eben nicht mehr gewachsen sei. Also das ist das Problem, das Rohmoser dann aktuell entwickelt hat. Er fragt, was soll denn, Zitat Rohmoser, ein junger Deutscher einem Türken entgegensetzen, der von Nationalstolz erfüllt ist, den sein Gottesglaube trägt und der überzeugt ist, die Zukunft einer großen Nation Türkei vor sich zu haben. Was soll denn der junge Deutsche diesen jungen Türken sagen? Das Zitat Rom-Mosers ist meines Erachtens stellvertretend für eine ganze Reihe von Äußerungen der deutschen Rechten, die nach Kräften den Mythos wieder in die Politik holen wollen. Hinter ihren migrationsfeindlichen und der auch oft rassistischen Islamkritik steht eben nicht nur die vielbeschworene Überfremdungsangst. Ein ganz anderes Motiv schwingt durch, nämlich der Neid auf jene, die selbst noch unbekümmert ihren nationalen, religiösen und kulturellen Chauvinismen und Borniertheiten pflegen und ausleben können. Und der Wunsch letztendlich ist, diesen gleich zu tun. Rom-Mosers Idealbild ist unschwer zu erkennen als eben desjenigen jungen Deutschen, der dann selber von Nationalstolz erfüllt ist, von seinem Gottesglauben getragen wird und davon überzeugt ist, die Zukunft einer großen Nation, nämlich der Deutschen, vor sich zu haben. Auch die übliche Beschwörung der christlich-abendländischen Tradition als Abwehr gegen eine drohende Islamisierung spricht in dieser Hinsicht Bände. Wenn sie mit der Reaktivierung alter Geschlechterrollen, Homophobie, Traditionalismus und Autoritarismus einhergeht. Die Metapolitik, also das Wissen um den historischen Auftrag der eigenen Nation, möge dem vom türkischen Nationalismus bedrängten jungen Deutschen, also dem Wünschen Rom-Mosers zufolge, doch bitte wieder eine Orientierung zu geben. Also da wird die eine Borniertheit eben, soll eben letztendlich mit der anderen Borniertheit aufgehoben oder abgewehrt werden. Es ist daher auch kaum verwunderlich, dass sich Günter Rom-Moser in den Weikersheimer Blättern, dass Günter Rom-Moser 2007 in den Weikersheimer Blättern Übergriffe auf Schwule und Lesben in Moskau begrüßte. Und das muss ich nochmal betonen, ich rede hier nicht über einen randständigen Autor, sondern Rom-Moser und Weikersheim war in Südwestdeutschland, in Baden-Württemberg, durchaus eine Denkfabrik der Konservativen. Also ich glaube, bis zum Filbinger-Skandal, also der Rede, Grabrede Oettingers, waren die Ministerpräsidenten Baden-Württembergs immer automatisch Fördermitglieder im Studienzentrum Weikersheim. Also wir haben es da nicht mit einer völlig abseitigen Geschichte zu tun, sondern durchaus mit einer viele Jahre recht zentralen Theoriebildung. Okay, also Rom-Moser begrüßte entsprechend in den Weikersheimer Blättern Übergriffe auf Schwule und Lesben in Moskau. Von einem sich in dieser Art und Weise artikulierenden russischen Konservatismus erhoffte er in einer Rede Impulse zur Überwindung der westlich-liberalen Dekadenz. Also endlich die Wiederkehr der klaren, zugewiesenen Formen in der Sexualität, um sie dann autoritär mit Gewalt durchzusetzen. Rom-Moser hart auf diese Rückkehr der drei relevanten metapolitischen Leitbilder in die deutsche Politik, nämlich die Geschichte, die Nation und die Religion. Und dem postsowjetischen Russland spricht er dabei eine tragende Rolle zu. Und solche Ost-West-Dialoge sind eigentlich seit Dostojewskis Texten, die ja von Möller van den Broek im Deutschen dann ediert wurden, sehr beliebt in eben dieser Theoriebildung. Vor allem in jenen Kreisen, die sich in einem eurasischen Bündnis dann die Rettung des christlichen Europas vor dem Westen ersehen. Nicht umsonst sind auch die drei Säulen, auf die Rom-Moser hofft, nämlich Geschichte, Religion und Nation, nur die deutsche Fassung der metapolitischen Grundlagen des russisch-imperialen Konservatismus, der baut auf Orthodoxie, Autokratie und Nationalismus. Anlass dieser Lobpreisung der Angriffe auf Schwule und Lesben in Moskau war übrigens, wenn sich vielleicht einige noch daran erinnern, dass Volker Beck von den Grünen, der schwulenpolitische Sprecher der Grünen, war in Moskau auf einer Schwulendemonstration und wurde dort körperlich angegriffen, ist zusammengeschlagen worden letztendlich. Und Rom-Moser stellte sich in Weikersheim hin, die Rede gibt es schriftlich, die ist überliefert, und feierte das tatsächlich ab, dass jetzt endlich in Russland mal ernst gemacht wird und diese westlich dekadenten Zumutungen, die also völlig jenseits sämtlicher natürlichen und religiösen Tradierungen sind, jetzt endlich mal handfest zurückgewiesen werden. Also ich war ein bisschen erstaunt, dass er dann doch so offen in den faschistoiden Diskurs dann reinging, aber war auch naiv von mir, mich darüber zu wundern. Gut, soweit die Hoffnung jener Vertreter, die heute noch die eingangs vorgestellten überhistorischen Werte einfordern. Wohin diese Reaktivierung der Mythen, die Kulturrevolution, gegen Säkularität, Aufklärung und die liberale Moderne führen kann, hat sich dann 2006 um die Debatte in der Rehabilitierung des antisemitischen Bischofs Williamson durch den Papst gezeigt. In der Rechtspostille Junge Freiheit löste jede weltliche Kritik an der Entscheidung entsprechende Empörung aus. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen darauf ein, wie die Junge Freiheit 2009 das verhandelt hat, dass die Politik in Deutschland, was ja vor allem Angela Merkel, sich aufgeschwungen hat in den Augen dieser Leute und den Papst kritisiert hat. Vordergründig verteidigte die Junge Freiheit zunächst das Recht der Kurie auf ihre ewigen Offenbarungen über historisches Wissen, also ihre ewigen Offenbarungen über historisches Wissen und gesellschaftliche Prozesse zu stellen. Als Auftakt befragten sie damals den Chef der Pius-Brüder, Pater Franz Schmidberger, um dann eine anschließende Nummer ausführlich dieser Thematik zu widmen. Diese Nummer war mit der Schlagzeile Holocaust-Religion aufgemacht und untertitelt mit dem Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ein Leitartikel von Thorsten Hinz, der Stammschreiber dieses Blattes, bestimmte die Richtung genauer. Darin hieß es, ich zitiere: Die verlassenen Altäre, schreibt Ernst Jünger, werden von Dämonen in Beschlag genommen. Der mächtigste Dämon der Gegenwart ist die Zivilreligion, in der Auschwitz an die Stelle Gottes tritt. Eine messianische Zeitwende markiert und als zweites Golgatha das erste überlagert. Mit diesem Einwurf will der Autor jedoch keine Debatte über mögliche kulturindustrielle Zumutungen des Shoah-Gedenkens anstoßen, die es natürlich gibt. Es gibt natürlich Kitsch. Sondern konstruiert eine Art Konkurrenz der Mythen, innerhalb derer er sich für das Christentum als den Mythos ausspricht, der im Besitz der Wahrheit sei. Der Papst habe durch die Wiederaufnahme des Holocaust-Leugners Richard Williamson gezeigt, dass, Zitat, die Ansprüche der Holocaust-Religion keine Oberhoheit über die Belange, Dogmen und Entscheidungen der katholischen Kirche besitzen, Zitat Ende. Damit reduziert er allerdings nicht nur das historische Gedenken zur Glaubensfrage und machte aus dem Gedenken eine rein kultische Handlung, sondern räumte vor allem auch dem religiösen Mythos den Vorrang gegenüber der wissenschaftlichen Erkenntnis ein. Gefürchtet wird also der Angriff der historischen Tatsache auf die nationalpolitische Legende. Auschwitz ist erwiesen, Christus und der überhistorische Auftrag der Deutschen ist nicht erwiesen, wäre meine Argumentation. Doch stellt Hinz in der Jungen Freiheit eben das metapolitische Element von der formgebenden Notwendigkeit des Glaubens über die Reflexion der Geschichte. Eine Argumentation, die übrigens eigentlich eher von islamistischer Seite her bekannt ist. Wir denken an die Argumentation von Ahmadinejad im Kontext der Mohammed-Karikaturen, der schlicht und ergreifend gesagt hat, wenn ihr unseren Propheten nicht respektiert, dann respektieren wir euren Holocaust nicht. Also was eine völlige absurde Vermischung der Ebenen letztendlich ist. Und hat dann ja als Reaktion auf die Mohammed-Karikaturen dann diesen Tirana-Holocaust-Karikaturen-Wettbewerb ausgerufen. Also da wird dann eben das historische Geschehen mit dem religiösen Mythos eben einfach gleichgesetzt. Es blieb in der Schwerpunktausgabe, die außerdem mit einer ganzseitigen Anzeige der Vatican News aufwarten konnte, auch nicht nur bei der Verteidigung des Heiligen Stuhls gegen weltliche Kritik. Die Junge Freiheit stellte grundsätzlich die Gültigkeit des Begriffs der Holocaust-Leugnung in Frage. In ihren Augen findet dieser Begriff, wie auch der Vorwurf des Antisemitismus, nur instrumentelle Verwendung. Die Forschungsergebnisse der Shoah, so ist in einer Kolumne dieser Ausgabe zu lesen, seien von, ich zitiere, wissenschaftsfremden Kräften vorgegeben, stünden daher bereits vorher fest und dürften, Zitat, bei Strafe des bürgerlichen Untergangs weder angezweifelt, noch im Mindesten modifiziert oder gar falsifiziert oder geleugnet werden. Also der das geschrieben hat, hat natürlich keine Ahnung von Holocaust-Forschung. Der Kommentar ist eine Solidaritätserklärung für Antisemiten und Holocaust-Leugner, die den Anschein eines elaborierten Diskurses über Wissen und Glauben wahrt. Also auch hier eben wieder der Anspruch des Mythos gegenüber dem Faktum und sozusagen der Anspruch, die Säkularität im politischen Diskurs zurückzudrängen. Ziel des Angriffs der Jungen Freiheit ist somit auch die Realität des deutschen Zivilisationsbruches durch die industriellen Menschenvernichtung. Die Erinnerung an sie gilt als Negation der gesamten nationalen Identität der Deutschen. Das ist genau die Argumentation von Rohrmoser. Ich denke, es ist nicht schwer, eben diese Spuren der von Romoser angeprangerten Kritik der Kulturrevolution, also der angeblichen Hegemonie der kritischen Theorie und der deutschen Opfer einer angeblichen Umerziehung in diesem Diskurs zu entdecken. Also das sind alles wirklich Texte, die ja wenige Jahre alt sind. Also wir befinden uns bereits in diesem Jahrtausend und befinden uns in einem politischen Segment, das durchaus am Wachsen ist. In ein ähnliches Horn stößt beispielsweise auch Karl-Heinz Weismann, einer der Cheftheoretiker dieses neuen Konservatismus. Also Weismann ist nicht nur einer der Leitartikler der Jungen Freiheit, sondern es spielt auch eine tragende Rolle in diesem Institut für Staatspolitik, das ja sehr präsent auch in den Feuilletons ist. Er publizierte mit der Schrift »Das konservative Minimum«, eine Anklage gegen das, was er einen schrankenlosen Individualismus der heutigen Zeit nennt. Als apokalyptische Reiter Deutschlands identifizierte er darin, neben natürlich der Linken, dem Liberalismus und der Einwanderung, auch den Feminismus, die Empfängnisverhütung, also eben das Ende der europäischen Völker. Und dabei weiß man auch immer wieder, was er verübelt, ist eben der Angriff auf diese Archetypen, die sozusagen von der Säkularisation und von der Aufklärung aus der Geschichte genommen werden, der Angriff auf diese ewigen Werte. Weismanns Lamente über den Verfall der Jugend, der Moral und der Werte dürfte manchen harten Katholiken aus der Seele gesprochen haben. Natürlich möchte auch Weismann vor allem eins, Metapolitik gegen den liberalen Zeitgeist durchsetzen. Also Metapolitik ist auch wirklich das Programm, das sich in diesen sogenannten jungkonservativen Kreisen immer wieder finden lässt. Wir sehen, auch hier ist das Bedürfnis nach Tradition, Autorität und bestimmender Form äußerst ausgeprägt. Interessanterweise wird es heute vor allem im Alltagsbewusstsein nur dem Islam zugeschrieben. Dieses Bedürfnis findet sich aber gerade auch bei jenen, die mit wehenden Fahnen gegen diese sogenannte Islamisierung anzugehen, vorgeben. Nämlich bei jenen, die sich in diesem Kampf auf das christliche Abendland und das ewige Reich der Deutschen berufen, mündet das Streben letztendlich selbst wieder in einer metapolitisch abgesicherten autoritären Herrschaft. Und das ist natürlich ganz stark in diesen von mir angeführten jungkonservativen Kreisen der Fall. Und man kann da noch gucken, diese Website Politically Incorrect, die bezieht sich teilweise auch auf den Mythos des christlichen Europas. Das geht auch hin bis in diese Kreise hier, die Freiheit und wie sie alle heißen. Das sind dann unterschiedliche Graduierungen, weil das teilweise auch einfach Rechtsliberale sind. Aber im Falle der Jungen Freiheit kann man auf jeden Fall sagen, dass da auch eine Renaissance des Religiösen im politischen Diskurs wieder stattfindet. Denken wir also noch einmal an Romosers nationalstolze und gottesgläubige Jünglinge auf dem Fußballplatz, dann sehen wir, dass sich die Kontrahenten insofern nur unterscheiden, dass der eine wieder gerne haben möchte, was der andere nur noch nicht losgeworden ist. Dass die neue Rechte unter Hinweis auf dem Islam die Wiederbelebung des christlichen Abendlandes fordert, ist gleichermaßen der gleiche Reflex im Großen, also der bei Romoser zwischen diesen beiden Jungs da stattfindet. Hinter der in den grellsten Farben gemalten islamischen Gefahr steckt die Faszination über eine aufsteigende politische Macht, die sich noch ungeniert auf metapolitische Werte und eben archetypische Stilisierungen berufen kann. Als übrigens weitere Beispiele für diesen Gedankengang bieten sich die Essays von Bote Strauß an, die er in den letzten Jahren im Spiegel veröffentlicht hat, über den Islamismus. In ihnen findet sich auch eine Mimesis an den Feind, die schon fast an Karl Schmitts Partisanentum erinnert. Seine Lehre an den Anschlägen aus dem 11. September hat er veröffentlicht 2001 in einem Essay im Spiegel mit dem Titel »Der Schlag«, sollte man wirklich lesen. Und auch seine Lehre aus dem tobenden islamischen Mob nach den Mohammed-Karikaturen, veröffentlicht unter dem Titel »Der Konflikt« 2006, ebenfalls im Spiegel. Diese beiden Essays artikulieren regelrecht Sehnsüchte nach den metaphysischen und metapolitischen Gewissheiten der Islamisten. Ich gehe da in den Büchlein nochmal näher drauf ein. Anders als der moderne Mensch des säkularen Westens verfügen diese, so argumentiert Bote Strauß, über eine klare Identität, über Festigung im Glauben und über eine, das ist ein schönes Wort, überhistorische Tiefenzeit. Und dennoch oder gerade deshalb ist er einer der beliebtesten Autoren in eben Organen wie der Jungen Freiheit. Also das ist schon interessant, dass Bote Strauß in der Zeit, in der eigentlich ein sehr stark anti-islamischer Diskurs vorherrscht. Und Bote Strauß ist nun mal einer der relevantesten, wichtigsten Autoren, vor allem Bühnenautoren der deutschen Sprache der Gegenwart, etwas artikuliert, was sich als Sehnsucht nach diesem Gegner ausdrückt. Und damit nimmt er natürlich ein Motiv auf, das er in den 90er Jahren schon mal präsentiert hat in den anschwellenden Boxgesängen. Die anschwellenden Boxgesänge wurden dann zu einem Leit-Essay der neuen Rechten und der vielleicht bekannte Sammelband der, aus dem Umfeld der Jungen Freiheit, die selbstbewusste Nation, nimmt also diesen anschwellenden Boxgesang sozusagen als Eingangsessay und entwickelt darauf dann die Konzeption einer neuen Rechten nach der Wiedervereinigung. Also eine in meinen Rahmen passende Erklärung dieses Phänomens bietet, um in die Schlusskurve zu kommen, kein geringerer als Ernst Nolte. Dessen jüngstes Buch über den Islamismus wurde mit zwei ausführlichen Interviews in einschlägigen Zeitschriften angekündigt, nämlich der Jungen Freiheit und Hier und Jetzt. Hier und Jetzt ist eine Zeitschrift aus dem Umfeld der NPD. Nolte machte ebenfalls aus seiner Bewunderung für den Gegner keinen Hehl. Der Jungen Freiheit ließ Nolte verlautbaren, und da fasst er dieses Buch letztendlich zusammen, dass der Islam besäße, ich zitiere, eine demografische und missionarische Potenz, in der die Konzeption der faschistischen Bewegungen von den jungen und alten Völkern, wir denken an Möller-Fallenbruck vorhin, wieder auftaucht. Wenn die Völker des Westens, wie nicht wenige Muslime behaupten, tatsächlich sterbende Völker und die Muslime eine ständig wachsende Umma sind, dann repräsentiert der Islam trotz aller technischen Zurückgebliebenheit den wahren Fortschritt, nämlich das aufsteigende Leben, Zitat Ende Nolte. Der Islam habe, so schreibt Nolte weiter, zwei Feinde identifiziert. Auch aus diesen Passagen spricht eine unglaubliche Bewunderung, nämlich konkret den Zionismus als, Zitat, einen räuberischen Angriff auf ein Zentralland des Islam und abstrakt, ebenfalls Zitat, die Okzidentose, die den gesamten Islam von innen bedrohe. Okzidentose ist natürlich eine Metapher der biologischen Zersetzung. Man denkt an Paradentose und meint damit natürlich die gesamte westliche Kultur der Säkularisierung, Aufklärung, Entmythisierung, Demokratisierung und so weiter. Und diese Feinde seien einfach zu verbinden im Islamismus, denn die Okzidentose habe auch sehr viel, schreibt Nolte, mit dem Wirken der Juden innerhalb der angeblich christlichen Kultur zu tun. Zitat Ende. Nolte bemüht dann abschließend, und das ist in dem Buch wirklich gravierend, eine Reihe meist jüdischer Intellektueller, um nachzuweisen, dass Marxismus und auch Säkularität eigentlich Derivate des Judentums seien. Also da schließt sich der Kreis dann bis hin in den Antisemitismus. Das Buch endet schließlich in einem Plädoyer für eine transzendente Wiederüberwölbung der Welt durch einen revolutionären Konservatismus. Also Ernst Nolte hat da wirklich ganz klar die Karten auf den Tisch gelegt, worum es ihm geht. Also auch dieser Angriff auf das Judentum als die eigentlich zersetzende Kraft, wie er es bezeichnet, in den Mythen Europas, in den Mythen des Christentums, da nimmt er wirklich uralte Fäden des christlichen Antisemitismus und später auch des völkischen Antisemitismus in seine Argumentation mit auf. Also neigt sich selbst die Synthese der Moderne mit dem Mythos ihrem Ende zu. Also macht sich also der Mythos wieder auf den Weg in das Feld des Politischen. Soll eine Metapolitik installiert werden, um eben, wenn wir uns an die Eingangsthese erinnern, die Politik auszuhebeln. Endzweck dieser Bewegung bleibt wohl die als Freiheit verklausulierte ewige Bindung, als deren Garant eben nur eine autoritäre Gesellschaftsform fungieren kann. Eine Analyse dieses Trends zeigt zudem, dass vermeintliche Gegenspieler tatsächliche Komplizen desselben Projektes sind. Der Islamismus ist, wie auch zuvor der Faschismus, ein zur Überbietungsgeste radikalisierter, offensiv gewordener Konservatismus. Beide sind für ihre autoritäre Herrschaft auf den Mythos angewiesen, den sie in die heutige Welt reintegrieren müssen. So gesehen stehen der politische Islam und seine christlich-abendländischen Gegner sogar in einer Front in ihrem Angriff auf die säkulare Gesellschaft. Sie wollen das Politische von einem metapolitischen Punkt aushebeln, eben eine neue konservative Revolution, wie Nolte das formuliert hat. Sie alle teilen ähnliche Wertevorstellungen, was gesellschaftliche Ordnungen und Geschlechterrollen angeht. Ihnen allen dient die Berufung auf überhistorische und überpolitische Größen zur Festigung einer autoritären Herrschaftsform. Und sollten sie sich durchsetzen, so mein Schlusswort, steht die Säkularität tatsächlich vor ihrer Aufhebung und die Tore für eine weitere Phase der mythisch fundierten Barbarei stehen sperrangelweit offen. Und damit bin ich am Ende angekommen. Vielen Dank. Applaus Ja. Mach ein Stündchen.